Das war so vor 2,5 Jahren jetzt. Ich hatte so ein bisschen auch schon den Spaß an meiner Firma. Ich hatte damals eine Firma mit 40, 50 Leuten verloren. Die Mitarbeiter haben das auch gemerkt, wodurch die Firma schon ein bisschen in einer schwierigen Situation war. Ich hatte aber einen, der total wichtig war eigentlich. Und der hat mir dann eröffnet, 3 Tage vor Weihnachten, er geht auch, und zwar Ende Januar. Und da wusste ich, da bricht mir jetzt der ganze Laden zusammen. Da haben viele Kunden dran gehangen und das wäre also ein Riesenproblem gewesen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt lösen und wie kann ich sogar was Gutes draus machen? Also wie kann ich den Vorteil da drin sehen?
Hallo liebe Moneypennies und herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge. Am 11.07.2018 war ich live auf Facebook im Interview mit Herrn Dr. Dr. Ziedelmann und hier kommt jetzt Teil 1 dieses Interviews. Herr Dr. Ziedelmann ist Unternehmer, Publizist, Investor und Autor von Büchern wie Reich werden und bleiben und einem meiner Lieblingsbücher Setze dir größere Ziele. Im Interview haben wir über Themen gesprochen wie Erfolgsfaktoren, Ziele, Reichtum und sein aktuelles Buch Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Die Links zu seinen Büchern und alles andere findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und auch in dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge auf madamemoneypenny.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, dass wir beide euch ein bisschen inspirieren können.
Wir haben ja einige Tage gemeinsam und ich vor allen Dingen auch sehr drauf hingefiebert und uns gemeinsam gefreut und viele Fragen gesammelt. Und jetzt ist es soweit. Ich bin hier in Berlin im China Club mit dem Herrn Dr. Dr. Ziedelmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ein paar Fragen von uns beantworten, ein bisschen mit mir Pläuschen halten hier.
Gerne, freue mich drauf. Ne?
ihr habt auch schon ganz viele Fragen vorab geschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe die alle hier schön auf meinen Moderationskarten ganz brav aufgeschrieben. Es wird so ablaufen, wir machen das Interview quasi und ihr könnt parallel einfach unter das Video schreiben, welche Fragen ihr habt, was euch noch interessiert. So nutzt diese Chance, so einen erfolgreichen Menschen eure Fragen stellen zu können. Und am Ende, wenn wir dann hier sozusagen mit der ersten Runde durch sind, werde ich dann natürlich auch noch eure Live-Fragen an Herrn Dr. Ziedelmann stellen.
Und nicht nur Fragen, auch gerne kritische Meinungen.
Gerne also
ich Kritik. Ich hab immer gerne, wenn jemand sagt, bin ich überhaupt nicht einverstanden, aus dem Grund sehe ich ganz anders. Und dann macht es mir am meisten Freude, darauf zu antworten.
Genau, ja, Herr Ziedelmann, vielleicht können wir nochmal, wo sind wir denn hier eigentlich gerade und was ist das für ein Etablissement?
Ja, wir sind hier in meinem Wohnzimmer praktisch, also im verlängerten Wohnzimmer, nicht das echte, aber wo ich praktisch, sagen wir, abends bestimmt fast genauso oft bin wie in meinem echten Wohnzimmer, nämlich im China Club. Da bin ich jetzt seit 17 Jahren Mitglied, bin der häufigste Gast da. Ich habe mal so überschlagen, ungefähr 3000 Mal war ich hier. Das hat hier mehrere Stockwerke. Besonders schön ist also ganz oben auf der Dachterrasse, da hat man den direkten Blick auf den Reichstag. Mhm. Das ist im Sommer wunderbar. Man hat hier solche Räume wie den abgeschlossenen Räumen. Man hat auch ein großes Restaurant. Da habe ich auch schon mal dann Feier gemacht mit 120 Leuten. Also ganz viele. Allerdings darf man nur hier rein, wenn man entweder Mitglied ist oder ein Mitglied bringt jemand mit, so wie ich sie jetzt. Wenn man nicht selbst Mitglied ist oder jemand kennt, der einen mitbringt, dann geht's nicht so.
Ja. Und es kommt ja auch nicht jeder rein, ne? Also da gibt's ja auch noch eine finanzielle Hürde.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele heute das ist. Also damals war es irgendwo 13.000 Euro Aufnahmegebühr oder irgend sowas. Und im Jahr, ich zahle 2.500 Euro, ob das jetzt inzwischen mehr oder weniger, keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, sagen wir mal, dass man schon ein paar Euro haben muss, sonst funktioniert das nicht so.
Ja. Genau, ja, also wen das interessiert hier, 10.000 Euro oder 13.000 braucht ihr, um überhaupt hier Mitglied zu werden. Genau, und Sie sind hier Mitglied und zwar ja auch aus einem ganz guten Grund. Sie sind ja sehr, sehr erfolgreich unterwegs, auch in den verschiedensten Bereichen. Sie haben Unternehmen gegründet, verschiedene Bücher publiziert, investieren in Immobilien und so aus Ihrem Buch, das ist das, was ich zuletzt gelesen habe, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und da erzählen Sie sehr schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, reich zu werden. Das war so eine ganz, scheint so ein Moment, wo Sie gedacht haben, ja, ich muss reich werden, ich werde jetzt reich. Wie kam es dazu und warum eigentlich?
Ja, also das war tatsächlich so und ich glaube, das ist auch, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass manchmal einfach der Entschluss für eine Sache das Wichtigste ist überhaupt. Bei mir war es jetzt so gewesen, also klar, Geld hat jeder gern, manche geben es nicht zu, aber ich glaube, jeder hat lieber mehr Geld als weniger Geld, ja. Mhm. Aber hat für mich vorher nicht so eine Rolle gespielt, spielt auch im Moment auch nicht so eine ganz große Rolle mehr für mich, weil ich jetzt schon die Ziele erreicht habe, aber so für einen Zeitraum von 20 Jahren ungefähr hat es eine sehr wichtige Rolle gespielt und es war auch gut so, weil wo ich den Entschluss gefasst habe, hatte ich also gar nichts, absolut null und ich war aber immer so irgendwie ein Querkopf, der auch politisch so gegen den Strom geschwommen ist und angeeckt ist, ja, und dann war ich mal mit einem bekannten Politiker hier spazieren, der auch genauso ist und der sagt mir dann, so Menschen wie Sie und ich, so Querköpfe, Sie müssen einfach mal richtig Kohle machen, dann können Sie sich auch eher Ihre eigene Meinung leisten. Da habe ich gesagt, okay, leuchtet mir ein, dann werde ich Millionär, sozusagen. Also das war aber wirklich der Entschluss, das ist ganz wichtig und ich glaube, klar, es gibt auch Fälle, wo Leute einfach eine Firma gründen und das Geld steht gar nicht so im Vordergrund und das kommt dann, ja, das gibt es also durchaus auch. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich also schon sagen, du musst dann auch was ja ändern an deiner Einstellung gegenüber dem Geld. Ja. Also das ist im Prinzip für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Das war auch für mich damals entscheidend. Also solange ich Geld negativ sehe, ja, dann ist es auch nicht so einfach, welches zu haben. Also ich weiß noch, da war ich auf dem Klassentreffen und ich war früher in meiner Jugend ganz links und da war auch dann auch Klassentreffen anderer, so Anarchist, ja, der hat auch immer noch so ausgesehen mit langen roten Haaren und so. Und habe ich gefragt, und wie geht's dir so, was machst du so? Da sagt er, ja, ich kämpfe immer noch für die gute Sache. Da habe ich gemeint, gute Sache, was meinst du jetzt genau damit? Da sagt er, ja, die Abschaffung vom Geld. Ja, da habe ich gesagt, ah, okay, für dich selbst hast du schon geschafft, oder? Da hat er gelacht, ja. Und also für dich selbst hat er schon geschafft, ja.
Schon klar, geschafft, nicht zu haben, ja.
Also das ist so, ja. Dann ein anderer Bekannter, den ich mal getroffen habe, ein Journalist, der sagt mir, Geld ekelt mich an, ja. Da habe ich gesagt, und Sie sind pleite, oder? Und er sagt, nicht direkt pleite, aber wo wissen Sie es jetzt? Da habe ich es logisch. Wenn Sie sich vom Geld ekeln, ekelt sich das Geld vor Ihnen. Also das ist schon die Einstellung. Das ist jetzt nicht dann automatisch, klar, aber es ist der erste wichtige Schritt, so war es auf jeden Fall bei mir, dass ich erstmal versuche, eine positive Einstellung zu finden und den Entschluss tatsächlich zu fassen, ich will jetzt das und das erreichen. Gilt nicht nur, wenn es ums Geld geht, geht um alles im Leben. Also es war auch bei mir irgendwann, ich bin von Natur aus ganz schmal und schmächtiger Mensch mit dünnen Armen und schmalen Schultern. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich will eine tolle Figur haben und so. Und das war dann auch so. Also es fängt immer alles im Kopf an. Und es muss im Kopf zuerst da sein und dann kommt es in der Wirklichkeit auch. Mhm.
Ja, und das heißt, es klingt so ein bisschen an, Sie sagen, ja, als Querkopf muss man reich sein, um dann die Meinung sagen zu können. Da spielt ja so ein bisschen auch so Freiheit, Unabhängigkeit mit rein. Ist das so Ihr Warum, also sich da ausdrücken zu können?
Ja genau. Das war also für mich tatsächlich auch gibt ja unterschiedliche Motive. Also ich habe das auch in meinem Buch über die Psychologie der Superreichen, habe ich ja die Menschen gefragt, was verbinden sie mit Geld? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Also dass man sich schöne Dinge kaufen kann, zum Beispiel ein schönes Auto oder ein schönes Haus, ja, oder dass man Sicherheit hat dadurch, dass man vielleicht auch Anerkennung bekommt oder dass man Freiheit und Unabhängigkeit hat. Und ich habe gemerkt, da gibt es bei jedem wieder andere Gründe, aber was alle gemeinsam hatten, und das trifft auch für mich zu, ist die Freiheit und Unabhängigkeit. Weil heute ist bei mir so, ich arbeite auch gern, aber ich muss nicht arbeiten. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich arbeite nie mehr was im Leben, ist vollkommen okay, kann ich genauso gut machen. Ja? Mhm. Und dieses Gefühl, dass du also arbeitest, ich mache jeden Tag das, was mir Freude macht. Jetzt waren die schönen Sonnentage, da habe ich auch bei mir auf der Dachterrasse dann irgendwo diese ganzen Sachen gelesen und Tabellen für mein Buch durchgearbeitet, aber immer in der Badehose, zwischendrin ein paar Telefonate geführt und so. Ja. Und jetzt, wenn der schlecht ist, dann mache ich halt irgendwo was anderes wieder oder so. Ja. Oder vor 2 Jahren habe ich die Firma verkauft, dann bin ich mal 2 Monate nach New York gefahren. Einfach ein bisschen diese Freiheit, ja, dass man tun und lassen kann, was man will. Dafür braucht man halt eine finanzielle Unabhängigkeit. Das ist mir persönlich jetzt wichtiger als die materiellen Dinge. Ich habe auch ein schönes Auto und eine schöne Uhr, aber das ist jetzt für mich, hätte mich jetzt nicht allein angetrieben. Ich brauche auch jetzt nicht 3 oder 4 Autos oder ich brauche auch jetzt nicht 5 oder 6 Uhren oder so, ja. Aber das ist bei jedem anders und bei mir war es die Freiheit halt, ja.
Und wenn wir nochmal darauf zurückkommen, Sie haben dieses Ziel gefasst, ich werde reich werden, hatten die Motive dafür, die Sie jetzt schon erzählt haben. was ich bei Ihnen auch so ein bisschen raushöre, ist eine große Disziplin, eine Selbstdisziplin. Das kommt in Ihren Büchern schon auch vor. Würden Sie sagen, dass so diese Selbstdisziplin, dieses Dranbleiben, dieses Ziele haben, dass das wirklich also der Grundstock ist, um erfolgreich zu sein?
Ja,
Fleiß war ja nicht so ist. Da ist ja nicht so ein.
Ja, also sagen wir von außen Menschen, die mich wahrnehmen, die sagen alle, der Zittelmann ist vor allen Dingen Mensch mit extremer Selbstdisziplin und großem Fleiß. Ja. Das ist auch nicht vollkommen falsch, aber ich selbst sehe es ein bisschen anders, ja, weil wenn ich jetzt die Stunden zusammenzähle, die ich arbeite, glaube ich nicht, dass es so viel mehr ist als bei vielen auch, sagen wir, fleißigen Taxifahrer oder so. Ja. Und ich würde jetzt anderen Menschen nicht unbedingt absprechen, dass sie auch da sehr fleißig sind. Ja. Und die Selbstdisziplin, ja, das ist in gewisser Weise so. Mir fällt es leichter als anderen Menschen. Aber Disziplin klingt für mich immer so ein bisschen nach Zwang. Ja. Das klingt für mich ein bisschen so, du musst dich jetzt zwingen, irgendwas tun oder zu lassen, wo du eigentlich in Wahrheit gern was anderes machen würdest. Und das ist halt bei mir gerade nicht so. Ja. Mhm. Sondern ich wache auf und freue mich auf meine Arbeit. Das ist jetzt keine Disziplinleistung, dann zu arbeiten, sondern mir macht Spaß. Oder ich gehe zum Sport, also seit 40 Jahren immer 4-5 Mal die Woche. Mhm. Ja. Ich muss mich nicht zwingen dazu, zum Sport zu gehen, sondern ich mache das einfach gern. Mir fehlt was. Und deswegen so Disziplin, ja, aber ich bin sehr diszipliniert, weil ich immer sehr pünktlich und zuverlässig bin und so, das ja. Aber Disziplin hat für mich so den Klang, als ob man sich sowas zwingen müsste, was man eigentlich nicht so gern tut. Und da bin ich sogar ganz schlecht drin, weil ich habe eigentlich über mein Leben lang immer nur die Sachen gemacht, die mir Freude gemacht haben. Insofern muss man den Begriff ein bisschen erklären. Ja, auch wenn andere, die mich von außen sehen, immer sagen, also dass ich extrem disziplinierter Mensch bin. Aber ich selbst empfinde es jetzt gar nicht unbedingt so.
Ja, ich werde das auch öfter gefragt, wie ich so meine Sachen so auf die Reihe kriege und warum manche Menschen mehr schaffen als andere. Und natürlich kommt da so Disziplin. Aber ich finde auch, wenn man ja so ein Ziel hat, für mich erschließt sich immer alles aus den Zielen. Also wenn ich ein Ziel habe, wofür ich brenne, was ich unbedingt erreichen will, dann kann man ja gar nicht, also nicht diszipliniert sein, finde ich. Also dann will man ja dieses Ziel auch erreichen und dann stehe ich halt um 6 Uhr morgens auf, weil ich weiß, ich muss, das bringt mich meinem Ziel näher.
Ja, also das war ja auch der Punkt, guck mal hier, das Buch da, ich halte es mal nochmal gerade hin, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Warum ist der Titel? Das war einfach so, wenn ich habe in meinem Leben ja sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ja? Und wenn irgendwann mal das so war, dass ich nicht mehr richtig super die Freude dran hatte, dann habe ich dann irgendwo das auch nicht mehr lange gemacht, sondern habe was anderes gemacht. Und das war jetzt nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, dass ich mich dann irgendwie schon total angekotzt hätte oder so. So nicht, sondern es langt schon, wenn ich nicht mehr die volle Begeisterung habe dafür. Und es gibt ja Leute, also gerade hier in Berlin, da sagen viele, wenn man fragt, wie geht's, dann sagen die, ja, man kann nicht meckern oder so.
Ja.
Und das ist jetzt für mich viel zu wenig. Oder wenn sie eine Beziehung haben, ja, es kann schlechter kommen oder so. Nee, man muss begeistert sein. Wie man von dem Partner begeistert sein sollte, sollte man auch von der Arbeit richtig Begeisterung und Freude. Und das ist mein Anspruch ans Leben. Und nicht einfach, dass ich sage, ja, man kann nicht meckern, kann schlimmer kommen oder anderen geht's auch schlechter oder so. Ja, also das ist jetzt für mich kein Trost. So,
ja. Das finde ich auch, das ist so, immer so ein bisschen, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen über die Opferrolle gesprochen. Das ist dann so ein bisschen, ja, kann nicht klagen, ist halt Mittelmaß, ne? Ist halt jetzt nicht voller Begeisterung.
Also da wäre mir das Leben einfach zu schade dafür.
Ja. Wir können ja nochmal, ich würde nochmal gerne zurück zu den Glaubenssätzen. Da haben Sie ja auch einige negative mitbekommen in der Kindheit. In Ihrem Buch steht ja, Ihr Vater hat immer zu Ihnen gesagt, Geld ist wie Klopapier. Können Sie dazu nochmal sagen, was der damit gemeint hat?
Und ja, also er hat mich neulich nochmal darauf angesprochen und er hat gemeint, also ich habe es immer so aufgefasst, dass es praktisch man braucht's, aber es ist irgendwo stinkt, ja. Er hat jetzt gesagt, man braucht's, aber man braucht jetzt auch nicht zu viel davon, man braucht nicht das ganze Haus voll Rollen. Also er hat gesagt, es ist notwendig, aber man hat auch eine gewisse Distanz oder es ist was Negatives, ja. Und das haben ganz viele Menschen in sich drin, unbewusst. Irgendwo bei mir war es klar, mein Vater ist evangelischer Pfarrer, da ist es immer so mit dem Geld irgendwo, dass man es eher kritisch sieht. Und es haben ganz viele Menschen irgendwo Probleme damit zu sagen, dass sie Geld gern haben, dass sie Geld gern mögen. Und ich glaube, wenn man da sich selbst prüft, mal, was habe ich im Unbewussten für Prägungen, auch aus der Kindheit, vielleicht für Einstellungen, und daran arbeiten, auch jetzt gerade für bei Frauen ist es ja auch, ich habe das also öfters erlebt, ich kannte jetzt eine Geschäftsführerin von einer erfolgreichen Firma, die eigentlich wirklich top war im Immobilienbereich, eine wenigen Frauen, die da sehr erfolgreich waren, und ich habe mich auch so mit ihr unterhalten, die hat aber nie irgendwo den Anspruch, richtig viel Geld damit zu verdienen, obwohl man richtig viel verdienen kann in der Branche.
Ja.
Aber irgendwo war das bei ihr so ein Ding, nee, also da kommt es mir jetzt gar nicht so sehr drauf an oder so. Ja, und wenn es an mich so sehr drauf ankommt, dann wird jetzt keiner kommen und einen zu zwingen und sagen, ich möchte gerne mehr geben oder so. Mhm. Ja, also das, denke ich, spielt bei Frauen auch manchmal eine Rolle, aber nicht nur bei Frauen, bei vielen Menschen, dass man sich prüfen soll, was hast du eigentlich für unbewusste Programmierungen zum Thema Geld? Mhm.
Ja, ich finde, also was da ja auch oft eine Rolle spielt, ist das Bild der Reichen, das vielleicht auch so gezeichnet wird in den Medien. Ne? Also bei mir in der Facebook-Gruppe, in der Madame Money Penny Facebook-Gruppe, war auch letztens das Thema, ja, wer von euch möchte denn irgendwie reich werden? Und dann kamen ganz viele Kommentare, die auch so Glaubenssätze waren. Ja, nee, alle Reichen haben ja gar keine Zeit mehr. Und wenn ich eine Villa habe, dann muss ich auch ja einer sauber machen. Wie soll das denn alles gehen? Und die Reichen haben nur Probleme mit Drogen und haben keine Freunde. Und so solche Sachen. Und sie sind ja nun mal reich. Wie sind denn die Reichen?
Ja, also sagen wir, dass diese Vorstellung, die kommen natürlich daher, dass die meisten Menschen auch letztlich keine wirklich reichen Menschen kennen. Ja?
Ja.
Also ich habe gerade eine Befragung gemacht in verschiedenen Ländern, in Deutschland mit dem Allensbach-Institut. Ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber da war eine Frage auch, ob man jetzt mehrere Millionäre kennt persönlich. Und da haben, glaube ich, 80% der Leute gesagt, sie kennen gar keinen.
Ja.
Muss man natürlich sagen, wenn du die Leute nicht kennst, dann hat man irgendwelche Fantasien, die man vielleicht aus Fernsehserien oder so oder im Fernsehen hat. Und das ist aber nicht unbedingt, was der Realität entspricht. Und das Lustigste, was ich mal erlebt habe, das war ein Interview auch mit jemand, so wie mit Ihnen jetzt. Und der war ziemlich links eingestellt und hat dann auch so gesagt, ja, irgendwann, wir wissen doch eigentlich, wenn sie ehrlich sind, sind die Reichen so, wie wir es aus den James Bond-Filmen kennen, die wollen immer mehr Macht und am liebsten die ganze Welt dann beherrschen und so damit. Da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie kennen die Reichen aus dem James Bond-Film und ich kenne sie halt, weil ich mich mit denen unterhalte. Ja, und die Reichen sind sehr verschiedene Menschen. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt halt viele solche Sprüche tatsächlich, zum Beispiel lieber arm und gesund als krank und reich. Ja? Zum Beispiel so ein ganz blöder Spruch, weil ich sage, ich bin lieber gesund und reich gleichzeitig. Das ist doch gar kein Widerspruch. So, ja? Oder so Geld allein macht dich glücklich. Ja? Ist ja auch so ein Spruch. Natürlich stimmt es. Ja? Man gibt viele Lebensbereiche, die sind wichtig. Wenn ich mal so 5 Finger nehme und sage, das sind die Freundschaften, vielleicht der Beruf und die Beziehung und die Finanzen und so weiter, dann ist der Finanzen ein Punkt, weil wenn du ständig jetzt einer auf den Finger draufhaut bei dir, dann kannst du auch nicht sagen, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm, ich habe ja noch 4 andere, so, sondern das tut dann schon ziemlich weh. Und gerade wenn man jetzt zu wenig Geld hat, wird es viel eher zum Problem. Also ich gebe jetzt mal jedem einen Tipp, vielleicht mal eine praktische Arbeitsaufgabe für jeden Zuschauer, der jetzt die Meinung vertritt, Geld ist nicht so wichtig und Geld allein macht nicht glücklich. Habe ich jetzt folgenden Vorschlag für eine Arbeitsaufgabe. Alle mal 3 Monate lang eine Liste machen und immer aufschreiben, welche Probleme und welche Sorgen hast du so links und rechts draufschreiben. Wenn du jetzt mal, sagen wir mal, 10 Millionen Euro hättest zum Beispiel, welche dieser Sorgen wären dann nicht da?
Ja? Ja.
Also zum Beispiel die Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, die Miete, die erhöht worden ist oder was weiß ich. Ja? Das sind ja alles Sorgen, die wären nicht da. Da bleiben natürlich andere Sorgen übrig, wenn ich jetzt eine Erkältung habe, ja, dann nützt mir das Geld auch nichts, die kriege ich genauso wie ein anderer auch. Ja? Aber selbst, sagen wir mal, wenn ich krank bin, ja, kann auch Geld sogar dann nützlich sein. Also ich habe jetzt einen Anwalt, den ich kenne, der hatte also Prostatakrebs, ja, und der hat sich dann über verschiedene Verfahren informiert und war dann irgendwie zu der Meinung gekommen, da gibt es so in Kalifornien so eine ganz moderne, so eine Bestrahlungsmethode, die statt einer Operation, die hat $50.000 gekostet, dann ist der halt dahin und hat das gemacht. Also sagen wir, es hilft jetzt nicht gegen alles, ja, aber machen Sie wirklich mal diese Liste 3 Monate und gucken mal, wie viele Probleme wären wirklich definitiv nicht da, wenn Sie jetzt unbegrenzt Geld hätten. Und dann bleiben trotzdem Probleme übrig und dann überlegen Sie sich bei den anderen Problemen, welche wären besser oder leichter zu ertragen gewesen, wenn sie jetzt sehr reich werden. Und dann werden wieder ein paar. Am Schluss bleibt sicher Dinge übrig. Deswegen ist ja auch wichtig zu sagen, Geld ist jetzt nicht alles. Aber sagen wir mal, ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die Probleme haben, weil sie zu wenig Geld haben, als dass es jetzt Menschen gibt, die Probleme haben, weil sie zu viel Geld haben. Ja. Ja. Und wer es anders sieht, wer meint, er hat ein Problem, weil er zu viel Geld hat, bitte überweisen. Ja, ich nehme es gern.
Ich nehme es auch.
Also ich tue jedem seiner Sorgen dann gern helfen, praktisch die bei mir loszuwerden. So.
Genau. Ja. Das böse Geld dann weg ist.
Ja, genau. Ja. Also ist auch Quatsch, wenn die Leute sagen, Geld ist nicht wichtig. Ich habe immer ein paar 500-Euro-Scheine dabei. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt rausgehen würde, irgendwo auf die Straße, würde anfangen zu verteilen, ich möchte mal wissen, wie viele Leute dann sagen, nee, nehme ich nicht.
Ist mir nicht wichtig. Oder
so. Ja, ist mir nicht wirklich so wichtig, behalte es lieber selbst. Ja. Also ist so leicht dahergesagt. Ja.
Ja, aber das finde ich einen ganz guten Punkt, das auch differenziert zu betrachten. Immer diese Pauschalisierung, Geld ist nicht wichtig und Geld ist nicht alles. Stimmt vielleicht für manche Bereiche, aber wie Sie auch schon sagten, das einfach mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und ich finde die Idee sehr gut, mach das mal.
Es gibt gar keine Sache, wo man sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Ich sage zum Beispiel, Gesundheit allein macht nicht glücklich. Ist ja auch richtig. Trotzdem wäre das Leben doch blöd, wenn ich nicht gesund bin. Oder sag mal, Sex allein macht nicht glücklich. Klar, stimmt auch, aber Leben ohne Sex wäre es auch traurig. Also das kann man auf alles übertragen. Ja. Aber ich kenne den Spruch jetzt nicht, Gesundheit allein macht nicht glücklich. Ich kenne auch nicht den Spruch, Sex allein macht nicht glücklich. Ich kenne nur den blöden Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Ja. Also beim Geld behauptet ja auch gar niemand, dass es allein glücklich macht. Ich sage halt nur, wenn man mehr hat, ist besser, als wenn man weniger hat. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Ne?
Steckt da vielleicht auch so eine Ausrede drin? Also zu sagen, naja, wenn ich mir sage, Geld ist ja gar nicht so glücklich, das ist nicht erstrebenswert, dann kann ich auch nicht scheitern.
Ja, klar. Also das
zu bekommen, ist das schon so eine Ausrede vorab, dass ich mich gar nicht erst anstrenge?
Natürlich. Ja. Ich meine, das ist genau wie die Meinung, die Reichen, die sind reich geworden irgendwo auf eine moralisch zwiespältige oder anrüchige Weise. Ist ja auch sowas, ja. Der ist reich, aber wahrscheinlich ist er irgendwo durch fiese Methoden reich geworden. Was natürlich solche Menschen gibt's auch, ganz klar, Kriminelle, aber was für die meisten Reichen ja gar nicht zutrifft. Dann habe ich für mich die Ausrede, dass ich sagen kann, Mensch, ich bin so ein moralischer Mensch und so gut, ja. Das ist ja der Beweis, dass ich kein Geld habe. Ja, das beweist nochmal, was ich für ein moralisch guter Mensch bin. Ja, und sind immer so Ausreden, die man vor sich selbst dann nimmt und mit denen man sich selbst aber die Chance eigentlich beraubt. Mhm. Ja? Mhm. Ich meine, alleine jetzt sich das vorzunehmen, führt nicht automatisch dann dazu, dass du es erreichst. Aber wenn du es dir nicht vornimmst, dann sind deine Chancen auf jeden Fall sehr viel schlechter. Warum soll ich jetzt meine Chancen freiwillig verschlechtern durch eine Einstellung, die einfach mir nicht hilft, sondern die mir selbst, mit der ich mir selbst Schaden zufüge praktisch. Mhm.
Ja. Und wie gehen Sie denn vor, wenn Sie sich konkrete Ziele setzen? Also vielleicht können Sie von Ihrem Traumalbum erzählen, das fällt mir dazu ein.
Ja, also ich finde es sehr wichtig, Ziele aufzuschreiben. Also ich mache das tatsächlich schon seit vielen Jahren, dass ich so ist immer ein Ritual bei mir am Silvester praktisch. Ja. Ich habe so ein Album und das habe ich mal so ein Fotoalbum genommen. Ja, und da schreibe ich immer so die Ziele fürs nächste Jahr drauf. Also immer mit so Nummern. Erstens, zweitens, drittens, viertens, nicht zu viele. So vielleicht unterschiedlich 7, 8 Sachen in den verschiedensten Bereichen, die mir wichtig sind. Also das hängt jetzt nicht nur mit dem Geld zusammen. Das kann auch sein, wie meine Figur dann aussehen sehen soll oder im privaten Bereich oder mit den Büchern oder so. Da schreibe ich verschiedene Ziele auf und dann am Ende vom Jahr gucke ich dann, welches Ziel ich dann davon erreicht habe. Ja. Und ich glaube, es ist also sehr wichtig, sich Ziele aufzuschreiben. Das machen viele Menschen nicht. Ja. Das war auch so, ich weiß noch, vor 2 Jahren an Silvester habe ich mal so WhatsApp-Freunden dann geschrieben. Ich habe ja sowohl Freunde, die sehr reich sind, aber auch welche, die nichts haben. Und dann habe ich so immer so schon Ziele aufgeschrieben fürs nächste Jahr. Und die Reichen haben meistens zurückgeschrieben, ja, schon bin gerade dabei oder mache ich morgen oder so. Und die anderen, nö, ist blöd, warum soll ich das machen? Also die nichts hatten. Also es war schon so ein ganz interessanter Test. Also es ist ganz wichtig, Ziele auch tatsächlich schriftlich zu fixieren und aufzuschreiben. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber habe ich jahrelang sehr konsequent gemacht. Ich habe dann immer so jeden Tag autogenes Training gemacht. Das ist ja an sich so eine Entspannungsübung und durch die man aber sehr, das Unterbewusstsein sehr aufnahmebereit wird. Und dann habe ich mir Ziele praktisch einprogrammiert, richtig dann in dem Zustand vom autogenen Training. Habe ich auch in meinem Buch Setze dir größere Ziele, habe ich das so geschildert, wie man das macht. Und das hat mir also tatsächlich sehr, sehr viel Golf. Aber da bin ich auch nicht so diszipliniert, habe ich jetzt im letzten Jahr in diesem nicht so konsequent gemacht, aber heißt nicht, dass ich nicht permanent jetzt gerade für dieses Jahr wieder Ziele im Kopf habe, die ich dann auch ganz zielstrebig verfolge. Ja.
Und haben Sie auch schon mal Ziele widerrufen? Also wenn sich jetzt so ein Ziel, so ein Jahresziel setzen und nach der Hälfte merken, ach, vielleicht war das doch nicht so wichtig?
Also während dem Jahr dann nicht jetzt so in finanzieller Hinsicht, aber dann klar muss man das auch schon anpassen, adjustieren und es verändert sich ja auch. Also das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man dann mal, ich sage ja nicht, du musst jetzt wie so ein Nashorn irgendwo so stur was hinterherlaufen, darfst nichts korrigieren so, ja. So sage ich es ja nicht. Ja. Also man kann auch schon mal Ziele korrigieren. Also zum Beispiel für mich war eine Zeit lang das halt sehr wichtig im finanziellen Bereich. Da habe ich gesagt, mehr, wo ich aber irgendwann mein Stadium erreicht hatte, wo ich sage, eigentlich verändert es jetzt nicht mehr viel an deinem Leben, wenn du mehr hast, habe ich mich dann so vor 2 Jahren dann wieder jetzt in meine Bücher oder international mit den Botschaften, die ich rüberzubringen, bekannt zu werden und reise jetzt nach China zum Beispiel, halte da Vorträge über mein Buch oder war jetzt in Großbritannien gerade und werde vielleicht auch gucken nach Korea oder so, ja, da irgendwo diese Bücher zu schreiben und die Botschaften, so wie jetzt in so einem Interview, das bringt mir kein Geld, also mit den Büchern. Manchmal sagen wir, der Zittelmann will mit den Büchern Geld verdienen. Also das wäre schön, würde ich auch gerne, aber das ist jetzt für mich tatsächlich nicht das primäre Motiv. Ja, ja. Ist auch sehr schwierig. Die meisten Sachbuchautoren, also da würde ich sagen, verdienen die Putzfrauen in der Regel mehr. Mhm. Also wer jetzt nicht zum Ziel nimmt, reich zu werden, durch Bücher schreiben, also die Leute gibt's natürlich so, die Frau, die Harry Potter geschrieben hat oder so, aber das ist vielleicht bei eine von einer Million oder so. Also das ist für mich tatsächlich, nee, da geht es dann um andere Sachen, um bestimmte, was Bleibendes zu hinterlassen, so irgendwo, wo ich dann sage, ich mache jetzt ein Standardwerk, zum Beispiel Moment, was irgendwo vielleicht noch in 100 Jahren dann da ist. Also insofern können sich Ziele durchaus auch ändern, aber zu jedem bestimmten Zeitpunkt vom Leben habe ich Ziele. Aber wenn die sich mal ändern, das ist ja nichts Schlimmes dran. Überhaupt finde ich es gar nicht schlimm, wenn sich Menschen ändern oder auch Meinungen ändern. Ja, der Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, der hat ihren Partner Charlie Munger und der hat mal gesagt, ein Jahr, in dem ich nicht über eine wichtige Sache meine Meinung ändere, ist ein verlorenes Jahr. Ja, und das ist ja kein Zeichen von Schwäche, die Meinung über irgendwas zu ändern, sondern ein Zeichen von Stärke.
Dass man reflektiert ist und sich mehr Gedanken gemacht hat und vielleicht noch mehr Input gemacht hat.
Ja, und das ist auch falsch, so wie es manchmal gepredigt wird. Du musst immer dem Ziel und ausdauern und wenn du es dann nicht erreichst, musst du immer dran. Nee, es kann auch mal richtig zu sein, zu sagen, okay, die Idee war blöd, ich gebe das jetzt auf. Ja, das ist ja so, gibt immer diese Geschichten, wo die Leute dann durchhalten und klar, das ist bewundernswert, dann irgendwo, man gibt nicht auf und läuft dann im Ziel hinterher. Mhm. Das ist die eine Seite, aber manchmal kann es auch richtig sein, zu sagen, das war vielleicht jetzt doch keine so gute Idee und sei ehrlich zu sich zu sein und dann aber nicht zu sagen, jetzt lieber gar keine Ziele, sondern dann halt ein anderes Ziel anstellen. Aber man muss der Sache schon eine Chance geben, halt nicht jetzt schnell aufgeben, aber wenn ich nach einer Zeit sehe, zum Beispiel ich hatte mal eine Modelagentur gemacht und habe ich so nach 2 Jahren gesehen, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Also da hätte ich jetzt immer mehr Geld nachwerfen können, um irgendwo vielleicht recht zu behalten. Aber dann gehört auch zum Unternehmertum dann dazu zu sagen, nee, also komm, die Idee, die war offenbar nicht so gut, jetzt ziehst du da mal eine Reißleine. Ist auch wichtig. Ja.
Da gibt's ja auch dieses Sprichwort, man soll nicht gutes Geld schlechtem Geld noch hinterher schmeißen. Ne? Also einmal eine schlechte Entscheidung getroffen, dann sollte man das auch realisieren und sich dann umentscheiden, anstatt immer noch nachzuschmeißen.
Und auch ganz wichtig, dass man nicht Angst hat zu scheitern. Ja? Weil viele Menschen, die haben ja Angst zu scheitern. Und ich sage umgekehrt, wer nicht öfters mal gescheitert ist, der beweist damit nur, dass er sich immer zu kleine Ziele gesetzt hat. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel, jetzt vom Kraftsport ist ja mal ein Beispiel. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, beim Bankdrücken so würde ich ja zum Beispiel immer nur die Stangen mit 20 Kilo nehmen, wo ich sowieso weiß, dass ich die schaffe, so ungefähr so oft ich will. Ja? Da könnte ich nicht scheitern, die hochzudrücken, aber es wird auch nichts wachsen, kein Muskel. Ja? Also ich muss schon so viel Gewicht auflegen, dass ich nicht ganz sicher bin, auch mal, ob ich schaffe oder nur mit aller Kraft schaffe und vielleicht muss noch jemand helfen und ich schaffe es nicht alleine hoch. Und nur wenn ich das mache, ja, dann wachse ich. Ja. Und das heißt, das Scheitern gehört absolut dazu. Das ist sehr wichtig. Also wirklich kann man sich als Lebenssatz merken, wer immer alles erreicht hat, was er will, der beweist damit nur, dass er sich immer zu kleine Ziele gesetzt hat. Er muss sich einfach größere Ziele setzen. Und wenn du das austarierst, dann wirst du automatisch irgendwo auch mal scheitern. Das kann gar nicht anders sein. Darf man auch keine Angst vor haben.
Und wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Also davon hatten Sie ja jetzt auch schon, also das Ihre Engagement bei der Welt zum Beispiel, da sagen Sie auch von sich selber, ja, das konnten Sie jetzt nicht so Ihre Vision durchsetzen und nehmen das quasi als Rückschlag. Wie geht man damit um mit solchen Rückschlägen? Was macht man dann? Oder wie sind Sie damit umgegangen?
Also ganz wichtig ist, denke ich, ich will gar nicht von Rückschlägen zunächst mal sprechen, sondern von Krisen, von schwierigen Situationen im Leben. Ja? Schwierige Situationen im Leben, ich kann mal ein Beispiel bringen, damit fängt auch meine Autobiografie ein. Das war so vor 2,5 Jahren jetzt. Ich hatte damals meine zweite Doktorarbeit geschrieben und hatte so ein bisschen auch schon den Spaß an meiner Firma. Ich hatte damals eine Firma mit 40, 50 Leuten verloren. Und die Mitarbeiter haben es auch gemerkt und da sind einige Führungskräfte weggegangen, ja, wodurch die Firma schon ein bisschen in einer schwierigen Situation war. Ich hatte aber einen, der total wichtig war eigentlich und der hat mir dann eröffnet, 3 Tage vor Weihnachten, er geht auch und zwar Ende Januar. Und da wusste ich, da bricht mir jetzt der ganze Laden zusammen, da haben viele Kunden dran gehangen und das wäre also ein Riesenproblem gewesen. Und dann habe ich aber nach 2-3 Minuten, nachdem der das gesagt hat, habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt lösen und wie kann ich sogar was Gutes draus machen? Also wie kann ich den Vorteil da drin sehen? Also was ich überhaupt nie mache, das ist jetzt ganz blöde Frage, zum Beispiel auch, warum passiert es gerade mir oder wie schrecklich ist es, dass es jetzt? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, bin natürlich ein sehr gesunder Mensch, aber ich war vor 3 Wochen beim Augenarzt und da hat er eine möglicherweise ernstere Erkrankung diagnostiziert, was mir natürlich dann schon auch Sorgen macht. Ja, aber also ein Gedanke habe ich die ganzen letzten 3 Wochen nicht gehabt, warum passiert es jetzt gerade mir? Also das ist ja völlig unsinnig, sondern ich habe mir überlegt, wie kannst du jetzt die Sache angehen und was wird im schlimmsten Fall, wenn das und das eintritt, was machst du dann draus und wie kannst du was Gutes draus machen? Wie entwickelst du jetzt eine vernünftige Strategie, also mit welcher Ärzte konsultierst du jetzt oder so, um damit umzugehen? Ja, das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und also diese unproduktiven Gedanken, warum gerade ich und wie ungerecht ist es und also das nicht machen und danach gucken, im Idealfall, wie kann ich sogar was Positives draus ziehen und wie kann ich einen Rückschlag möglicherweise nutzen sogar. Und das war wirklich ganz oft so bei mir. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war 1995, 96, da hatte ich also beruflich eine ganze Menge Probleme und Schwierigkeiten. Dann ich hatte geheiratet, zwar aber nur ganz kurz, ist die Frau weggelaufen, also war auch noch persönlich eine große Krise. Also da war ich wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Und das war der Ausgangspunkt, das war dann auch genau kurz danach dieser Entschluss, ich werde reich und so weiter, ja. Also der Ausgangspunkt von allem, was ich 20 Jahre später in den folgenden 20 Jahren erreicht habe, war dieses Tief, wo ich wirklich ganz unten war und was aber in gewisser Weise auch eine Chance war, wenn du in so einer Krise bist, das ist ja, als ob du durcheinander gerüttelt wirst irgendwo und dir mal Gedanken machst. Ich meine, wenn alles irgendwo einigermaßen gut läuft, ja, wer verändert denn dann was im Leben? Da sind wir doch meistens zu faul oder zu bequem zu. Also manchmal brauchst du das, dass du irgendwo so in der Krise durcheinander gerüttelt wirst und neu nochmal nachdenkst. Damals habe ich neu nachgedacht über Ziele, Prioritäten, über mein Leben und habe dann bestimmte Entscheidungen getroffen und super war das dann, ja. Das war oft so, dass also, und das habe ich auch erkannt, also in meinem Buch Psychologie der Superreichen, haben ja einige gelesen, da ist ja auch ein Kapitel drin, wie also die Superreichen mit Rückschlägen, Krisen umgehen. Ja. Und da waren viele also so gewesen, wo das, was sie wirklich erreicht haben, wo der Ausgangspunkt war, die Bewältigung von der Krise oder von einem Rückschlag und was schwimmen. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, immer die Schuld sich selbst geben und nicht die Schuld anderen geben. Also das ist vielleicht der größte Unterschied oder was für mich ganz entscheidend ist, dass man, ja, die meisten Menschen sind ja anders, ja, die, wenn ihnen was gut glückt, also bleiben wir jetzt mal bei ihrem Thema mit Finanzen, jetzt machen sie gute Investitionen, dann geben sie sich selbst, oh, wie war ich wieder clever, wie toll, klopfen sich praktisch selbst auf die Schulter. Wenn es nicht funktioniert, oh, der blöde Bankberater, der Idiot, ja, der Betrüger, hat mir was angedreht, der hat mich übers Ohr gehauen oder so, ja, also immer die Schuld letztlich anderen zu geben, ja. Also kann ich auch so jemand, ja. Beim Führerschein durchgefallen war der Fahrlehrer schuld, ja. Im Abitur schlechtes Abi gemacht war der Mathelehrer schuld, ja. Oder generell, sagen wir, im Leben irgendwo nicht richtig gescheitert, war vielleicht die Eltern schuld, die Mutter, weil sie einen falschen auf den Pott gesetzt hat, irgend so was, ja. Das sind praktisch, sind die meisten Leute, die so denken. Und bei mir ist ganz andersrum, ja, auch in Kleinigkeiten. Also ich weiß zum Beispiel eine lustige Geschichte, muss ich erzählen, da war ich also jung, Anfang 20 und war ich mit einem Freund in der Diskothek und wir haben es nicht so richtig, also waren auch schüchtern, nicht so richtig getraut, Mädchen anzusprechen. Dann sind wir nach Hause gefahren und da sagt er so zu mir, Mensch, scheiße, war heute wieder keine da. Ja, da habe ich gesagt, wie meinst du jetzt keine da? Da waren doch ein paar hundert Frauen, willst du sagen, da war jetzt keine Einschicht, die dir gefallen hat? Ja, schon, aber warum müssen wir die auch immer ansprechen? Ich meine, könnte ja auch mal sein, dass die Frauen zu uns kommen und uns ansprechen. Da sagt, hör mal zu, also es gibt hier Regeln, die sind so ein paar tausend Jahre alt ungefähr. Die ändern sich jetzt nicht heute Abend, ja. Und dann sagt er, ja, und ich habe heute auch einen Pickel gehabt und die Haare haben nicht richtig gesessen. Aber ich sage, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich sagte, es gibt einen einzigen Grund, warum wir heute niemanden kennengelernt haben. Weil wir so Blödsinn dafür, sonst gibt's keinen Grund, weil wir zu blöd sind. Das heißt, ich habe selbst die Verantwortung, aber ich sage, okay, muss ich halt lernen. Hab's auch später dann gelernt. Ja, und das ist immer wieder im Kleinen wie im Großen, ja. Gib nicht anderen die Schuld und frage auch nicht, warum ich oder alles so, ja, sondern einfach denke nach vorne so dann. Ja.
Es gibt ja auch diesen, ich weiß gar nicht, ob das von Bodo Schäfer auch ist, wem man die Schuld gibt, gibt man auch die Macht.
Genau, also ja, das habe ich auch bei Bodo Schäfer. Ja. Das ist ein sehr guter Spruch. Ja. Also wenn man die Schuld gibt, dem gibt man die Macht. Und wenn ich mir selbst die Schuld gebe, habe ich selbst die Macht. Weil ich kann es ja ändern. Wenn ich sage, die Gesellschaft ist schuld, der Kapitalismus ist schuld, die Politiker sind schuld oder so weiter, ja, da tun sich auch die Menschen keinen Gefallen damit. Ja, auch jetzt, weil bei Ihnen das Thema Frauen, ich sage, ja, die Gesellschaft ist ungeschuldet, patriarchalische Gesellschaft, wir Frauen haben gar keine Chancen, ja. Da gibst du dich selbst in so eine machtlose Opferrolle, wo du sagst, ja, dann hast du die Erklärung, warum geht's mir finanziell schlecht? Ja, weil ist überall die Geschlechterdiskriminierung, die letzte Statistik hat wieder gezeigt, wie weniger Frauen verdienen, kein Wunder, dass ich auch nichts habe und so weiter. Ja? Ja, das hilft dir aber nicht weiter, auch wenn es jetzt richtig ist. Es schadet dir, weil es bringt dich selbst in eine passive Rolle, in eine Opferrolle rein.
Genau, ja. Und aus der quasi rauszutreten, proaktiv zu sein und einfach die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Also das ist ein wichtiger Punkt, Leute. wir können ja nochmal, Sie hatten ja schon angedeutet, Sie haben ja auch viele verschiedene Berufe gehabt und so dieses Thema Wandel, gerade geistert ja so Digitalisierung und welche Jobs fallen weg und wie kann man sich da irgendwie rüsten. Wie macht man sich denn fit für so einen Wandel oder wann weiß man auch, wann es irgendwie was, wenn man sich vielleicht umorientieren muss, Sie sagen ja auch in reich werden und bleiben, ist das, glaube ich, wer heutzutage noch denkt, dass er in seinem gelernten Beruf die nächsten 40 Jahre arbeiten kann oder so eine Beschäftigungsgarantie hat, für den sieht's halt eher schlecht aus. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was Sie damit meinen und was ich dagegen tun kann.
Also offen sein für neue Chancen und immer Freude haben am Lernen, klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber ist ja tatsächlich so. Früher war es so, du hast irgendeine Ausbildung gemacht, dann warst studiert, und dann hast du es in der Regel dein Leben lang gemacht. Und das sieht man ja, das ist immer weniger der Fall, weil es kommt so ein schneller Wandel und es gehen Jobs verloren, was auch gar nicht schlimm ist, werden ja neue geschaffen. Nur wenn ich mich nicht selbst dafür qualifiziere. Und manche Leute fragen dann ja, wie und was soll ich es machen? Also ich sag mal, wenn du im bestehenden Job bist, ja, und vielleicht bist du nicht ganz glücklich, ich würde es auch nicht jedem dann empfehlen, kündige doch mal morgen und guck dann, was du machst. Das ist auch nicht verantwortungsvoll. Aber mach doch mal nebenbei, versuch doch mal nebenbei was. Das habe ich auch so gemacht. Also ich habe, ja. ich war ja auch den größten Teil meines Lebens Angestellter, bevor ich dann Unternehmer geworden bin. Ich habe eigentlich immer nebenbei irgendwas anderes, habe ich mir auch erlauben lassen vom Arbeitgeber, bin ich immer nebenbei, also wo ich war an der Uni fast 5 Jahre wissenschaftlicher Assistent, da habe ich eine Menge Geld, ich hatte einen Beratervertrag nebenbei für den Verlag, habe für viele Zeitungen geschrieben, für Rundfunk, habe da nebenbei Geld verdient. Wo ich bei der Zeitung war, dann habe ich dann nebenbei habe ich so Veranstaltungen dann organisiert oder Vorträge gehalten oder was weiß ich für Dinge. Ja, also ich habe immer irgendwo versucht, was nebenher auch zu machen, auch um selbst auszuprobieren oder auszutesten, was steckt noch in dir drin. Weil bevor du wirklich diesen Schritt gehst und kündigst, ja, will man ja auch eine gewisse Sicherheit gewinnen. Kannst du das überhaupt? Und wenn du dann merkst, so war es bei mir, wo ich bei der Zeitung war, hatte ich relativ viel verdient, weil ich war Ressortleiter, hatte 180.000 D-Mark, was damals also eine Menge Geld war, auch viel mehr als andere Journalisten verdient haben. Aber ich habe dann irgendwann nebenbei genauso viel noch oder noch ein bisschen mehr nebenbei verdient jetzt durch Ideen und Sachen, die habe ich mir genehmigen lassen. Ja. Und dadurch habe ich halt die Selbstsicherheit dann auch gewonnen, okay, das kannst du, und sonst hätte ich mich sicherlich nie selbstständig gemacht. Und so habe ich das auch bei einigen erlebt, dass die erstmal aus dem Angestelltensein nebenbei versucht haben, irgendwas zu finden. Und gerade heute ist doch, wo jetzt im Internetzeiten, Alter, ich meine, Sie selbst, wir haben ja davon gesprochen, haben es ja auch gesagt als Beispiel, da gibt so viele Möglichkeiten und das muss nicht immer gleich das ganz Große sein. Also ich habe jetzt so einen jungen Mann kennengelernt, der macht für mich auch die Facebook-Geschichten, der hat schon mit 15 Jahren das erste Mal 15.000 Euro verdient, irgendwo mit hat er eine Seite mit Schminktipps oder so bei Facebook und hat es dann verkauft später und hat dann später angefangen, Facebook-Auftritte für Fußballspieler und so weiter zu machen. Und da hat er noch kein Abi gehabt, ja, und hat die Sachen gemacht. Also es ist doch heute eine tolle Zeit, wo es also auch für Leute, die jetzt, wo man ohne, da braucht man auch kein Geld oder kein großes Startkapital dafür, wo man, wenn man gute Ideen hat, ja, und das ist ja sowieso das, was also meine Philosophie ist, das eigentlich, wo es drauf ankommt, ist nicht, wie fleißig du bist und wie viel du arbeitest, sondern dass du Ideen entwickelst und dann aber auch umsetzt, die Ideen. Nicht einfach nur im Kopf irgendwas rumspinnen, man müsste mal machen sondern dann auch tatsächlich einfach mal, ich tue das jetzt mal. Ja,
so habe ich es ja übrigens auch gemacht. Also ich habe auch mein erstes Unternehmen, WG-Suche, habe ich ja auch parallel gestartet. Ich war noch festangestellt und dann, als ich gemerkt habe, okay, das läuft, da geht was, dann habe ich auch übergesattelt. Also es muss nicht immer hau ruck und das eine komplett weg und dann das andere. Es gibt ja auch so, wie Sie auch sagen, ein schönes Gefühl von Sicherheit, vielleicht zwei Sachen parallel zu machen. Da muss man natürlich aber auch erst 9 to 5 und dann auch mal 5 to 1 in the morning oder so.
Absolut.
Und an den Wochenenden,
habe ich auch mal einen kannte, das war ganz früher noch, also wo es noch kaum Fitnessstudios gab, der hat irgendwo bis 5 gearbeitet und das Studio hat immer erst bei ihm dann, ich glaube, 6 aufgemacht oder so, dann bis um 11, ja. Und dann hat er von 6 bis 11 halt das Sportstudio. Das hat er aber nebenberuflich praktisch. Das war noch ganz primitiv mit ein paar Hanteln und Bänken oder so, ja. Aber so hat er angefangen. Irgendwann hat er so viel Geld damit verdient, dass er dann zu seinem Chef gegangen ist und hat gekündigt. Oder ein Makler, auch den ich mal kennengelernt habe, der war sehr erfolgreich, hat sogar noch in der Zeit in seinem Beruf Karriere gemacht, aber dann abends angefangen als Makler zu arbeiten. Ja. Oder ich habe mal eine Zeit lang, wo ich bei der Zeitung war, bin ich abends, wo ich schon gemerkt habe, dass läuft da vielleicht, hast du nicht so die richtige Perspektive, habe ich abends dann angefangen, Versicherungen zu verkaufen, zum Beispiel. Und so. Also schon noch nebenbei auch mal was machen, aber jetzt nicht irgendwas, nur um Geld zu verdienen. Da kenne ich ja auch manche sagen, das reicht nicht vom ersten Job, ich mache noch einen zweiten. Mhm. Aber wenn du da gar keine Perspektive hast, wenn du dann auch nur gegen Stundenlohn irgendwo arbeitest, das ist natürlich blöd. Das sollte schon irgendwas sein, wo du auch die Perspektive hast, dass du wirklich mal was Eigenständiges, selbstständig auch erreichst.
Ja, mit einem eigenen Unternehmen zum Beispiel. Ein Faktor, der sicherlich bei Ihnen auch eine Rolle spielt und auch in den Büchern oft vorkommt, ist das Thema Selbstbewusstsein. Sie sagen ja von sich selber, dass Sie auch sehr selbstbewusst sind und dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Genau, Selbstvertrauen ist der Schlüssel zu allem.
Steht absolut,
in einem Buch. Warum denken Sie das und wie erlange ich denn Selbstbewusstsein oder wie machen Sie das? Warum sind Sie so selbstbewusst und warum ist es so wichtig?
Ich glaube erstmal, dass jetzt keiner als Baby jetzt irgendwo in der Wiege lag und war selbstbewusst von vornherein, sondern ich glaube, dass das was ist, was man lernt. Ja, klar, manche haben jetzt das Glück gehabt, Eltern zu haben, die einem das schon auch mitgegeben haben. Das war sicherlich bei mir ein Faktor. Also mein Vater hat mir immer erklärt, dass ich intelligenter bin als die anderen und ich habe es auch geglaubt. Ja. Ich glaube es auch heute noch, dass das so ist. Ja. Das war natürlich jetzt hilfreich. Ja. Wenn einer umgekehrt immer eingeredet bekommt, dass er blöd ist, ja, dann hat er eine erschwerende Bedingung. Ja. Aber im Prinzip denke ich halt, dass man Selbstbewusstsein auch trainieren kann, wie ein Muskel halt trainieren kann. Ja. Und zwar auch, indem man sich Ziele setzt und die Ziele, große Ziele, Langfristziele, aber auch kurzfristige Ziele, die man dann auch erreichen kann. Klar, man wird nicht jedes Ziel immer erreichen, aber aus jedem Hindernis, was ich überwinde, kommt ja ein Stückchen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ja. Und warum ist es das Wichtigste? Ja, weil sonst, wenn sie kein Selbstvertrauen haben, dann werden sie zum Beispiel natürlich nie sich selbstständig machen oder nie eine Firma gründen. Sie werden aber auch, wenn sie jetzt in der Firma sind, keine Karriere machen, weil sie sich vielleicht selbst nicht zutrauen. Mhm. Auch ein Problem, weil wir heute ja, ihre Zuschauerinnen sind ja Frauen, was sehr oft bei Frauen zutrifft. Also ich weiß noch, ich hatte in meiner Firma, also ich bin absolut Anti-Quoten-Mensch, halte gar nichts davon, aber bei mir waren in der Firma zufällig, waren also genauso viel immer Führungskräfte Frauen wie Männer. Und ich weiß noch einmal, da hatte ich so einen Abteilungsleiter, mit dem war ich nicht so richtig zufrieden mehr und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, der muss ich den Job wegnehmen, weil das funktioniert nicht. Und war da eine Frau da, wo ich dachte, die macht es besser. Und dann habe ich ihr das also angeboten, wäre auch mit mehr Geld. Und dann kam sie am Montag zu mir und hat gesagt, sie hätte geheult und am Wochenende wäre ganz schwierig und sie wird es sich doch nicht zutrauen, wollte es jetzt nicht machen. So, ja. Und jetzt, das ist, habe ich so gesagt, typisch Frau. Also weil ein Mann hätte gesagt, Mensch, endlich hat er erkannt, dass ich viel viel cleverer bin und so. Und wenn der es mir zutraut, klar, super, mache ich bestimmt. Ja. So hätten die meisten Männer reagiert und die Frau Selbstzweifel und kann ich es überhaupt und was weiß ich. Ja. Das ist, wie gesagt, aber ist ja auch so, wenn man jetzt sagt, viel Selbstbewusstsein. Also kein Mensch hat immer das gleiche Level von Selbstbewusstsein. Jeder hat mal einen Tag, wo er vor Selbstbewusstsein strotzt und jeder hat auch mal einen Tag, wo er so Selbstzweifel hat. Das gehört auch dazu. Aber im Grunde genommen ist schon das Level von Selbstbewusstsein wichtig. Ja? Und dass man dazu gehört auch, dass man sich selbst als Marke aufbaut. Ja? Also auch ganz wichtig, ja? Auch wenn man in der Firma ist, ja, dass man also sich selbst richtig, oder wenn man selbstständig ist sowieso, dass man sich selbst wie eine Marke, wie ein Produkt sieht mit bestimmten Eigenschaften und Eigenarten. Ja? Ich habe zum Beispiel in meinem Buch Sätze der Größe Ziele über Madonna geschrieben.
Ja.
Das war eine Zeit lang die Sängerin auf der Welt, die am meisten verdient hat. Warum? Konnte die jetzt besser singen als andere? Nee, überhaupt nicht. Ja? Im Gegenteil, die musste für den Film noch Gesangsunterricht nehmen die Leute, die sie kannten, haben gesagt, ja, die konnte ganz okay singen, aber so wie es Zehntausende andere auch gab in Amerika. Was die gemacht hat, die hat sich systematisch, das habe ich in dem Buch geschildert, sich selbst als Marke aufgebaut. Und deswegen hat sie so viel Geld verdient. Nicht, weil sie jetzt besser singen konnte als andere. Und da ist auch ein Schlüssel, dass man sich überlegt, was sind denn meine Alleinstellungsmerkmale? Wie kann ich mich zur Marke? Was habe ich Besonderes irgendwo zu bieten, was mich von anderen, unterscheidet? Ja.
Beim Thema Verkauf und sich selbst verkaufen, sehen Sie da auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Frauen sich vielleicht nicht so gut verkaufen können oder?
Ja, manche können das schon, auch, ja. Sollte ja auch eine Substanz dahinter sein, ja. Gibt jetzt ja auch Menschen, also die mögen wir alle nicht, die praktisch gar nichts zu bieten haben und sich dann nur gut verkaufen können. Aber ich sag mal, es gibt drei Arten von Menschen eigentlich, ja. Die einen, steckt wenig dahinter, die können sich irgendwie gut verkaufen, aber das hält ja nicht lang. Ja. Die kriegen dann vielleicht auch mal einen tollen Job oder so, aber nach 3 Monaten merken die dann auch, das ist 3 Nummern zu groß. Ich habe gerade meine Ex-Firma gekauft hat, vorhin so ein Gespräch geführt und dann sagt, ja, da hat so eine Mitarbeiterin, die hat jetzt gekündigt und dann sage ich, warum? Ja, irgendwo war dann auch, die konnte es gut verkaufen irgendwo vorher, aber hat das dann hinterher nicht eingelöst. Also die Menschen, die meinen wir jetzt nicht. Ja. Und dann gibt's aber die zweite Art von Menschen, die haben zwar was drauf, ja, aber die können sich nicht gut verkaufen einfach, ja. Das ist tatsächlich, das gibt's bei Männern, das gibt's vielleicht bei Frauen sogar noch ein bisschen öfters, ja. Und ich bringe mal so einen Vergleich mit Hühnern. Nehmen Sie so, die Hühner, die tun immer gackern, wenn sie ein Ei legen. So. damit jeder sieht, aha, ich habe ein Ei wieder gelegt. Und so ist es auch. So war zum Beispiel mein bester Mitarbeiter, mit dem ich die Firma verkauft habe. Immer wenn ich ihn gefragt habe, was er macht, der hat er mir immer jeden Tag wieder verkauft seine Leistung. Also er hat gute Leistung gebracht, aber was haben sie heute gemacht? Ja, heute war gut, das hat er so 3 Punkte aufgezählt, die er wieder gut gemacht hat. Und dann gab es andere Mitarbeiter, die haben so irgendwo, die waren vielleicht auch gut, aber die haben fast heimlich im Verborgenen die Sachen gemacht und haben es nicht nach außen verkauft. Und das ist also ein Tipp, den ich jedem Angestellten gebe. Ja. Also 2 Tipps. Erstens gucken Sie, wie Sie sich selbst zur Marke machen. Wofür stehen Sie in der Firma? Und zweitens gucken Sie auch, dass insbesondere also Ihr Chef, ja, das ist Ihr wichtigster Kunde, kann man eigentlich sagen, ja, dass der es merkt,
mitbekommt,
dass er es mitbekommt. Oder zum Beispiel auch manchmal ist es zum Beispiel auch so. Dann haben wir, wo ich bei der Zeitung früher noch war, haben wir dann Leser, Mensch, und das ist toll, wieder Ihr Artikel. So, ich habe gesagt, Mensch, vielen Dank, super, schreiben es doch mal meinem Chef so. Ja, das ist bringt mir viel mehr. Ja, und ich mache das auch umgekehrt, wenn ich anderen Leuten Gefallen tun will. Also ich war jetzt im Hotel in Barcelona vor ein paar Wochen, ja, und da war wirklich ein Mitarbeiter, der hat so einen super Job gemacht, so dienstleistungsorientiert, so wie praktisch. Wie ich sonst nur aus Asien kenne, ja. Und jetzt wollte ich natürlich, dass der noch mehr sich Mühe gibt und so. Dann habe ich 2 Sachen gemacht. Erstmal habe ich ihm ein schönes Trinkgeld gegeben. Macht man nicht am Schluss, wie die meisten machen. Ganz großer Quatsch. Macht man am Anfang dann gleich, weil am Schluss nützt es ja nichts mehr, wenn sie dann abreisen, ja. Also habe ich dem am Anfang mal ein schönes Trinkgeld gegeben, dass er schon mal irgendwo
in der
Posi. Und dann habe ich ihm noch was gedacht. Ich habe gesagt, pass mal, ach, geben Sie mir mal, ich reise übermorgen wieder ab, geben Sie mir dann mal die E-Mail von Ihrem Chef, weil das ist toll, was ich für einen Job mache. Ich möchte mal eine E-Mail schreiben. Ich hab ihn danach erinnert und habe dann sogar, dann hat er mir von 2 Chefs die E-Mail-Anschrift gegeben. Ich habe
von allen Chefs
geschrieben, wie toll. Und auch, wo wir in Asien waren, dann in Vietnam, da war auch so ein Butler, der hat so einen tollen Job gemacht. Und dann bin ich auch zu seinem Chef und habe ihn gelobt. Aber also deswegen fordern sie aber ruhig auch andere Leute auf, da sagen, Mensch, sag's doch mal meinem Chef oder so. Zum Beispiel, weil das ist schon wichtig. Das heißt ja nicht, sich irgendwo anschleimen oder anbiedern, aber es das heißt einfach, wenn du was Gutes gemacht hast, der muss es merken. Ich habe das ja selbst, also ich war ja Chef von der Firma, nicht sehr groß, aber so 40, 50 Leute. Und wo wir noch so, sagen wir, 6, 7 Leute waren, da habe ich immer genau gemerkt, wer gut und schlecht. Aber wo das mal 40, 50 waren, da habe ich es teilweise gar nicht mehr gemerkt. Da gab es dann welche, die haben vielleicht super was gemacht, aber ich war auch gar nicht in meinem Büro. Die haben vielleicht bis in die Nacht da gesessen. Und da habe ich dann meinen Abteilungsleitern gesagt, pass mal, ich habe schon mitgekriegt, ich merke das gar nicht, wenn jemand einen guten Job. Ihr müsst mir immer melden, wenn jemand was besonders gut gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, und dann formuliert mir so eine Lobesmail vor, schon, sie haben das und das toll gemacht. Ja. Und als kleines Dankeschön gibt es 500 Euro oder irgendwas. Ja. Also aber das macht nicht jeder Chef und manche merken es nicht. Und das ist auch nicht die Aufgabe vom Chef, sondern es ist ihre Aufgabe, dem Chef praktisch auch zu zeigen, nicht als prahlerisch oder angeberisch, aber einfach, der muss mitkriegen, wenn du was Gutes gemacht hast.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.